Morgen feiern wir das Hochfest aller Heiligen. Und wie wir gerade gehört haben, es soll so etwas sein wie eine Einstimmung auf dieses Fest. Aus dem Credo, aus dem Glaubensbekenntnis genommen, der Glaubenssatz: Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Also wenn ich mich erinnere, als Kind, wenn ich das gebetet habe, dann kam mir einfach die Vorstellung, ja, da gibt es im Himmel eine Schar von Menschen, die sind bei Gott, und das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und das habe ich mir darunter vorgestellt. Gemeinschaft der Heiligen, Menschen, die mal hier auf der Erde gelebt haben, und die sind jetzt schon heilig und die sind bei Gott. Und diese Gemeinschaft der Heiligen, das bekenne ich. Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, das Wort Heilige benutzt zum Beispiel der heilige Paulus für die Gläubigen hier auf der Erde. Wenn er einen Brief schreibt, dann schreibt er zum Beispiel an die Heiligen in Ephesus. Das heißt, er hat diejenigen als Heilige angesprochen, die Jesus angenommen hatten, die durch Glaube, durch Taufe geheiligt sind. Und wenn wir sprechen von Gemeinschaft der Heiligen, dann gilt es zunächst einmal in den Blick zu nehmen, wer sind die Heiligen? Nicht nur diejenigen, die schon ihre Vollendung erreicht haben und bei Gott sind, sondern die Heiligen sind alle, Paulus würde sagen, die zur Kirche gehören. Kirche, das Wort kommt von dem griechischen Wort Kyrios, Kyrios der Herr, Kyriake, die zum Herrn gehörende Gemeinschaft. Und die besteht aus denjenigen, die noch hier auf der Welt leben, die zum Herrn gehören, durch Glaube, durch Taufe. Und es sind die, die schon bei Gott sind, die vollendet sind. Und es sind auch diejenigen, die nach dem Tod noch nicht so vollkommen sind, dass sie direkt in die Gemeinschaft mit Gott eintreten können. Es ist ja wunderbar, dass unser Papst Benedikt der 16. in seiner Enzyklika über die Hoffnung endlich wieder mal diese Bibelstelle herausgeklaubt hat. In den liturgischen Texten nach der Liturgieerneuerung kommt der Text nirgendwo mehr vor, weder in Gebeten noch in Schriftlesungen. Aber das ist der entscheidende Text, damit wir uns die richtige Vorstellung machen, wo Paulus schreibt: Jeder Mensch, er baut sein Leben. Er vergleicht es mit einem Hausbau. Und da verwenden wir verschiedene Materialien. Wertvolles, aber auch nicht wertvolles. Wertvolles, sagt er, das ist wie Gold und Edelsteine. Und nicht wertvolles, das ist wie Stroh und Holz. Stroh und Holz, das passt nicht zum lieben Gott. Zum lieben Gott passt nur das ganz Heilige. Und dann sagt er, wenn ein Mensch stirbt, dann kann er gerettet werden, auch wenn Sünden an ihm sind. Wenn Gott irgendwas Wertvolles findet, dann kann Gott diesen Menschen retten. Aber, sagt Paulus, wie durch ein Feuer hindurch wird er gerettet. Und daher kommt zum Beispiel im deutschen Sprachraum das Wort Fegfeuer für den Reinigungsort. Die Vorstellung, das ist wie eine Läuterung, eine Reinigung im Feuer, wo alles herausgebrannt wird, Holz und Stroh, was nicht vollkommen ist, was nicht zu Gott passt. Und Paulus fügt noch hinzu, jeder muss den Verlust selbst erleiden. Das heißt, wenn ich gestorben bin und Gott Unvollkommenheiten an mir sieht, dann ist es die größte Gnade, dass er sagt, ich nehme dich an und beginne einen Weg der Reinigung mit dir. Und dass er nicht gleich sagt, du passt nicht zu mir. Und diese Reinigung geschieht, wie Paulus sagt, im Erleiden. Nach dem Tod kann niemand mehr für sich selber etwas tun. Man kann keine Verdienste mehr erwerben. Und so ist es nach dem Tod ein Weg der Reinigung, passiv eigentlich. Und das Wort passiv heißt ja auch erleidend. Man kann nur diese Reinigung annehmen und sie kann sehr schmerzvoll sein. Der Mensch in diesem Reinigungsort weiß aber schon sicher, er ist gerettet. Und deswegen sagen die meisten Sprachen zu den Seelen im Reinigungsort nicht arme Seelen, so wie wir im Deutschen, sondern heilige Seelen, holy souls. Und ja, damit möchte ich unterstreichen, dass auch diese Gemeinschaft der Gläubigen, die gestorben sind, aber noch nicht endgültig im Himmel, zu dieser Gemeinschaft der Heiligen gehören. Wir hier auf der Erde, die Gläubigen, die Seelen im Reinigungsort und die Gemeinschaft der Heiligen, die schon bei Gott vollendet sind. Papst Paul VI. Hat in dieser großen Glaubensnot nach dem Konzil dieses kleine Dokument geschrieben, Credo, wo er das Glaubensbekenntnis erklärt. Und da geht er genau auf diesen Glaubensinhalt ein und sagt, wir glauben an diese dreifache Kirche. Und Sie kennen ja alle diese Bezeichnungen, dass er sagt, hier auf der Erde, es ist die kämpfende, streitende Kirche. Dann die Seelen im Reinigungsort, die leidende Kirche und die im Himmel, die triumphierende Kirche. Was heißt jetzt Gemeinschaft der Heiligen? Der Akzent liegt nicht so sehr auf dem Wort die Heiligen, sondern der Akzent liegt auf dem Wort der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft verstehen wir als lebendige Verbindung untereinander, als Austausch untereinander. Und damit wir in diesen Gedanken der Austausch untereinander richtig reinfinden, da müssen wir verschiedene Zugänge sehen oder überhaupt in Betracht ziehen. Ein Zugang. Der Apostel Paulus sagt es ganz einfach so, um die Menschheit retten zu können, musste Gott oder hat Gott ganz am Beginn, gleich nach dem Sündenfall, eine Entscheidung getroffen. Die ersten Menschen waren auf dem Weg, in die Hand des Teufels zu fallen, vollkommen von Gott entfernt. Und da hat sich Gott zwischen den Teufel und den Menschen gestellt. Mit diesem deutlichen Wort, Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau. Und er hat einen Plan entworfen. Wie könnte er die Menschheit retten? Und zu diesem Plan gehört nun etwas ganz Besonderes. Nämlich, dass Gott diese Sünde der ersten Menschen auf das ganze Menschengeschlecht, auf die ganze Menschheit, durch die ganze Geschichte hindurch verteilt hat. Paulus sagt, nur weil er die Sünde verteilt hat, kann er jetzt auch die Gnade auf alle verteilen. Und so kommt dieser Gedanke, wir sind wie ein großer lebendiger Organismus. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Und am Ende sagt Paulus nicht nur, dass es da ein Auge gibt und einen Fuß und einen Arm, wo jeder eine andere Funktion ausübt, sodass die Kirche lebt. Er geht noch viel tiefer. Er sagt so, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Mensch sündigt, ist es ein Schaden für alle anderen Menschen. Und wenn ein Mensch etwas Gutes tut, dann verteilt es Gott auch wieder auf alle und es ist ein Gewinn für alle. Das ist mal so ein Zugang, um zu verstehen, was bedeutet es, Gemeinschaft der Heiligen, dass wir alle untereinander in einem lebendigen Austausch stehen. Wenn einer eine Sünde begeht, dann ist eine Verbindung zu allen, die hat Gott hergestellt, die Verbindung. Und wie jetzt da der Einzelne drunter leidet, dass da einer gesündigt hat, das hat alles Gott selber in der Hand. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle Glieder miteinander. Wenn wir jetzt diese Gemeinschaft der Heiligen anschauen, die Gemeinschaft im Himmel, die Seelen im Reinigungsort und wir hier auf der Erde. Auch hier hat Gott eine Ordnung geschaffen und festgelegt. Und da ist das Wichtigste, dass wir begreifen, was es bedeutet. Gott achtet die Freiheit als das Wesentlichste, was er uns Menschen geschenkt hat. Es ist das größte Geschenk, unsere Freiheit. Mit dieser Freiheit baue ich ja dieses Haus und mit dieser Freiheit entscheide ich, wie mein Leben nach dem Tod mal aussieht. Nach dem Tod kann ich zu diesem Hausbau nichts mehr dazu tun. Ich muss diese Freiheit hier in der Welt nützen. Die Heiligen im Himmel, sie stehen mit uns in einer Gemeinschaft, so wie wir hier auf der Welt. Das heißt, ich kann für jemanden beten und es hilft ihm. Das ist jetzt etwas, was nicht nur Gott verteilt, sondern wo ich die Initiative ergreifen kann. Ich in meiner Freiheit, ich kann die Entscheidung treffen, ich möchte jetzt zum Beispiel für diese Frau beten, die jetzt da abtreiben will. Ich möchte für sie beten, dass sie die Gnade bekommt, vielleicht eine Einsicht, vielleicht die Kraft, in dieser Notlage das Kind anzunehmen. Und wir dürfen absolut glauben, dass wenn ich bete für jemanden, dass Gott dieses Gebet absolut ernst nimmt, nicht immer das genau so erfüllt, wie ich mir das vorstelle, aber jedes Gebet hat eine Wirkung von Gott her und er lässt Heiligen Geist fließen. Wo es darum geht, klopft an, es wird euch aufgetan, sucht, ihr werdet finden, bittet und ihr werdet empfangen, da fügt Jesus das hinzu. Etwas empfangen wir immer. Auch wenn es nicht genau das ist, um was wir gebetet haben, aber Heiligen Geist empfangen wir immer. Immer wenn wir die Freiheit dazu nützen und Gott um etwas bitten, beginnt von Gott her sein göttliches Leben zu fließen in die Welt. Die Heiligen im Himmel, die sehen ja alles, wie es ist. Und die teilen auch jetzt den Willen Gottes ohne Einschränkung. Die Heiligen im Himmel können gar nicht mehr anders, als das zu wollen, was Gott möchte. Und da muss man sich fragen, die Schar der Heiligen im Himmel, die nimmt ja immer mehr zu. Und das Gleichgewicht verändert sich ja immer mehr so, dass die Zahl der Heiligen im Himmel viel größer ist als die Zahl der Menschen hier auf der Erde, auch wenn die Weltbevölkerung wächst. Aber wir haben eine solche große Schar von Heiligen im Himmel, da muss man sich fragen, ja, was ist jetzt mit diesem Austausch, wenn die genau wissen, wie es um uns steht, wenn die genau wollen, was Gott will, dann kann ich mir fragen, warum beten sie nicht mehr für uns? Warum sieht es in der Welt so aus, wenn es so viele Heilige im Himmel gibt, die uns helfen könnten? Und da ist die Antwort wieder das Geheimnis der Freiheit. Die Heiligen im Himmel können uns nur in dem Maß helfen und für uns beten, als wir sie bewusst dazu einladen. Als wir eine freie Entscheidung treffen und sagen, ich erlaube euch, mir zu helfen. Ich formuliere es bewusst so, ich erlaube euch. Weil die stehen da, die wollen alle helfen. Zum Beispiel die Tränen der Gottesmutter, die haben genau darin ihren Ursprung. Die Gottesmutter sieht, wie ihre Kinder ins Verderben laufen. Die möchte helfen und wir erlauben es ihr nicht. Und in ihrer Ohnmacht vergießt sie ihre Tränen. Und so sind die ganzen Heiligen im Himmel. Die möchten uns helfen, aber Gott kann die Hilfe der Heiligen in die Welt fließen lassen, nur wenn wir unsere Freiheit dazu nützen und sie einladen. Das ist das, was wir gerade gehört haben. Darauf kommt es an, wenn wir zum Beispiel die ganze Situation um das Leben, den Kampf um das Leben, die Kultur des Lebens, wenn wir das sehen, dann spüren wir, wir brauchen Hilfe. Und das Erste ist eigentlich, dass wir sagen, die, die wirklich den Wert des Lebens vollkommen erkennen, vollkommen erspüren, die alle Auswege kennen, weil sie alles im Licht Gottes sehen. Das ist die unzählbare große Schar von Heiligen und die können uns helfen. Wir müssen sie nur einladen. Wir müssen sie nur darum bitten. Können wir, wenn es um Austausch geht, auch den Heiligen etwas geben? Wir können den Heiligen etwas geben, was ihnen Freude macht. Wir können ehren, was Gott durch sie gewirkt hat. Wir können Gott loben und preisen für das Zeugnis, was sie uns gegeben haben. Wir können danken Gott, wenn wir durch sie, ihre Fürsprache, etwas empfangen haben. Und auch dieser Dank vergrößert die Freude der Heiligen im Himmel. Und Heilige werden es nie vergessen, wenn man nicht um ihrer selbst willen, sondern um der Gnade Gottes willen ihr Leben preist. Die haben keinen falschen Hochmut mehr, die Heiligen. Die sind in vollkommener Demut vor Gott. Aber es ist für die Heiligen eine Freude, wenn wir erkennen, wie in ihrem Leben Gott mit seiner Gnade gewirkt hat. Und es ist nichts gegen Gott Gerichtetes, sondern es ist nur ein Lobpreis für Gott, wenn wir ihn preisen für das, was er im Leben der Heiligen gewirkt hat und über das Leben der Heiligen hinaus, über das irdische Leben, durch ihre Fürsprache vom Himmel her. Darin haben ja die ganzen Selig- und Heiligsprechungen auch ihren tiefen Sinn, vor allem wenn die Kirche sagt, wir untersuchen Gebetserhörungen, wenn es wirklich klar und eindeutig auf eine Gebetserhörung dieses Heiligen zurückgeht, wie Gott hier ein Wunder gewirkt hat auf die Fürsprache dieses Heiligen, dient für die Kirche als Zeichen dafür, Gott will es, dass wir diesen Heiligen wie ein Licht auf den Leuchter stellen. Da sagt die Bergpredigt zu uns, man soll das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern auf den Leuchter, damit die Menschen eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel dafür preisen. Versteht ihr, wenn wir sagen, Heiligenverehrung, jetzt kommt das Fest aller Heiligen. Viele zeigen da auf uns Katholiken, als ob das schon fast eine Sünde gegen Gott wäre. Ganz im Gegenteil. Jesus selber hat uns dazu eingeladen, hat uns dazu aufgefordert, ihr dürft dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen, weil es ist die größte Ehre für Gott, wenn wir das Licht auf den Leuchter stellen und für die guten Taten der Heiligen, für das Große, was Gott gewirkt hat, den Vater im Himmel preisen. Gut, ein Austausch zwischen den Heiligen im Himmel und uns hier auf der Erde. Eine ständige Mahnung, wie viel könnten wir mehr in der Welt erreichen, wenn wir diese Heiligen viel bewusster einbeziehen würden. In einem wirklichen Verhältnis von Freundschaft, von Aufmerksamkeit, von Vertrauen. Aufmerksamkeit ist wohl das Entscheidende, dass ich daran denke, sie einzuladen. Die Seelen im Fegfeuer, da ist auch die Frage, wenn es so viele Heilige im Himmel gibt, warum gibt es da noch Seelen im Fegfeuer, wenn noch die ganzen Heiligen für die beten könnten? Gott nimmt für die armen Seelen im Fegfeuer diese Hilfe nicht an, sondern nur die Hilfe, die konkret aus einem neuen Verdienst entspringt. Und deswegen ist es unsere Aufgabe. Und das ist jetzt todernst. Die Seelen im Fegfeuer, die den Reinigungsprozess erleiden, wir müssen sagen, wie einfach wäre das für die gewesen, wenn sie hier in der Welt zum Beispiel, wie es auch im Evangelium heißt, noch auf dem Weg zum Gericht sich versöhnt hätten. Dann wären sie jetzt nicht in diesem Gefängnis, das ist das Fegfeuer, bis ihre ganze Schuld bezahlt ist. Wie viel einfacher, wenn wir einen Reueakt erweckt hätten hier in der Welt, wie viel schwerer ist es, gereinigt zu werden nach dem Tod. Aber wie einfach ist es auch für uns, den armen Seelen zu helfen, eine kleine Tat der Liebe, ein kleines Opfer, ein kleines Gebet, die heilige Kommunion geschenkt, den armen Seelen im Fegfeuer. Und es ist für sie wie ein Sonnenaufgang, wie wenn was ganz Neues beginnt, ein Licht kommt, Erleichterung kommt. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat ja in Rom bei diesem Grab, jetzt feiern wir das Paulusjahr, dort wo der heilige Paulus im Gefängnis war und wo er dann enthauptet wurde, da wurde ja diese ganze Legion von Soldaten hingerichtet und über dieser Krypta hat der heilige Bernhard von Clairvaux eine heilige Messe gefeiert und durfte dann direkt nach der Wandlung diese Vision haben. Scala Coeli, Himmelsleiter. er hat die Heilige Messe bewusst für einen Freund gefeiert. Kaum hat er die Wandlung gefeiert, sieht er, wie über eine geistige Himmelsleiter darf dieser Freund in den Himmel, befreit aus dem Fegfeuer. Und ihm folgt gleich eine ganze Schar von Menschen. Und das hat er gepredigt in ganz Europa. Und eigentlich auf diese Vision hin hat sich das bis heute gehalten, dass man Messen feiern lässt für Verstorbene. Das war damals so ein richtiger Durchbruch, dass es in der ganzen Welt, in der ganzen Kirche, natürlich kamen noch andere Erfahrungen, auch die Theologie dazu, dass man das jetzt bis heute so ernst nimmt. Das Wertvollste, was wir den armen Seelen schenken können, das Opfer Christi, wenn sie mitfeiern, nicht nur bezahlen, dass der Pfarrer liest, sondern auch, dass wir bewusst die Heilige Kommunion ihnen schenken. Wir sprechen hier oft von dieser Schuld, die auf der Welt lastet. Und viele, die diese Schuld begangen haben, sind im Reinigungsort. Und da gibt es jetzt verschiedene Hilfen, damit wir uns das richtig vorstellen können. Wenn jemand im Fegfeuer ist, in diesem Reinigungsort, und niemand von dieser Welt an ihn denkt, dann ist es umgekehrt so, dass diese Seelen sich oft an uns festklammern, was oft zu inneren Unruhen führt, die man nicht begreift, nicht erklären kann. Und wie einfach, wenn wir darauf antworten würden, viel mehr für die Verstorbenen zu beten. Viel mehr stellvertretend für die ungeborenen Kinder, die gestorben sind, um Verzeihung zu bitten und Verzeihung zu schenken, Versöhnung zu bringen. Es ist was Gewaltiges, was wir den armen Seelen im Fegfeuer helfen können und gleichzeitig, wie dadurch die ganze Welt erleichtert wird, von diesem Gebundensein der armen Seelen an uns, das gehört auch zu dieser Gemeinschaft der Heiligen, und oft ist dieses Festhalten, weil von unserer Seite her die Aufmerksamkeit fehlt, von unserer Seite her die Liebe fehlt, von unserer Seite her das Vergeben fehlt. Wir können nur alle einladen, dass wir das viel ernster nehmen. Dann ging es auch uns sofort viel, viel besser. Ich möchte nicht beurteilen diese, wir haben heute gerade am Abendessen gesprochen, Familienschuld und Heilung. Natürlich, gerade in der Familie hat Gott Verantwortung den Menschen füreinander aufgegeben. Und wir sind besonders verantwortlich für unsere verstorbenen Angehörigen. Deswegen hat man früher eigentlich in jeder Familie jeden Tag für die verstorbenen Angehörigen gebetet. Und was hat es an Befreiung gebracht? Was hat es an Licht gebracht? Die armen Seelen, sie können auch für uns beten. Die können zwar für sich selber nichts tun, aber sie können für uns hier auf der Erde beten. Und zwar nach dem Maße, wie wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Wie wir den armen Seelen helfen, dürfen sie uns helfen. Und die armen Seelen sind die treuesten Freunde. Die vergessen uns das nie. Nie und nicht mehr, wenn wir ihnen geholfen haben. Und dieser Austausch zwischen uns und den Seelen im Reinigungsort, das ist eine heilige Pflicht für uns, dass wir sie nicht vergessen. Und es ist eine heilige Pflicht, weil nur wir ihnen so helfen können, die wir hier auf der Erde sind. Das macht die ganze Kirche im Allgemeinen mit jeder heiligen Messe. Aber wie wunderbar, wenn wir das auch persönlich tun. Ich habe meinen Opa fast nicht gekannt. Da war ich noch so klein, wo der gestorben ist. Und wir hatten auch mit ihm nicht viel zu tun. Der andere Opa, der ist schon ganze Generation vorher gestorben, da war mein Vater nur ein kleines Kind, aber der Vater von meiner Mutter. Und dann musste ich einmal um 6 Uhr aufstehen und hatte keinen Wecker, da war ich vielleicht so 14, 15 Jahre. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich mich erinnert, das sagte man doch mal, das soll man zu den armen Seelen beten. Ich habe das nie ausprobiert, nie gemacht und habe auch nie bewusst für eine bestimmte arme Seele oder Menschen gebetet. Und da habe ich gebetet und dann träume ich, wie beim Schlafzimmer die Türe aufgeht, mein Opa reinkommt, an mein Bett kommt, also ich hatte für die armen Seelen ein Vaterunser gebetet und gesagt, sie sollen mich wecken am Abend vorher. Am Morgen des träume ich. Die Tür geht auf, ich sehe den Opa, ich bin total erstaunt, weil ich mit dem Opa gedanklich überhaupt keinen Kontakt hatte und nie an ihn gedacht habe. Und dann kommt er rein, geht an mein Bett, ich sehe das alles, mein Bett so im Traum, dann weckt er mich, ich wach auf, schau, genau 6 Uhr. Dann habe ich mir gedacht, scheinbar muss ich das mit den armen Seelen ernster nehmen. Eine andere Sache ist es, wie wir Bekannte, Verwandte, vielleicht Geschwister, so wie bei mir meine Schwester, die vor 15 Jahren an Krebs gestorben ist und alles aufgeopfert hat, auch für mich, und immer wieder gesagt hat, ich nehme alles an, wie es Gott, sie wollte leben, hat gekämpft, aber sie hat alles angenommen, hat immer wieder gesagt, sie möchte es auch aufopfern für mich. Oder mein Zwillingsbruder, mit dem ich sehr verbunden war, Priester, vor 5 Jahren ist er in den Bergen abgestürzt. War alles sehr eigenartig. Ich glaube an den Plan Gottes und kann das auch verarbeiten. Aber ich merke in meinem eigenen Leben, wie schwer es ist, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Konkret, was notwendig wäre. Ich spüre, das ist meine Pflicht. Meine Schwester, wir haben alles miteinander gemacht. Jahrzehnte, muss ich sagen. Wir haben miteinander musiziert, wir haben miteinander gebetet, über alles Mögliche gesprochen, religiös. Und jetzt tue ich mir so schwer. Ich glaube, dass sie im Himmel ist. Dann feiere ich immer wieder die Heilige Messe für sie und denke, ja, schaden kann sie auch nicht. Vielleicht, wenn ich für sie die Heilige Messe aufopfere, genauso für meinen Zwillingsbruder. Und da ist die erste Unsicherheit, ja, ist sie denn im Himmel oder ist sie noch im Fegfeuer? Da möchte ich nur den einen Rat geben. Es schadet nie, für Verstorbene zu beten, auch wenn sie schon längst im Himmel sind. Das Gebet geht nicht verloren. Und das weiß der liebe Gott schon einzusetzen. Darum soll man nie sagen, ist schon im Himmel, für den brauche ich nicht beten. Oder diese, man muss sagen, Ausdruck von Verwirrung im Glauben, dass man heutzutage immer mehr hört, man feiert ein Auferstehungsamt statt einem Requiem. Requiem, da glaube ich, dass ich jetzt für den Verstorbenen auf dem Weg der Reinigung bete und die Heilige Messe feiere und ihm zu Hilfe komme, damit er Frieden, Ruhe findet. Und wenn ich Auferstehungsamt feiere, dann fehlt dieser Glaube. Da sagt man, wir feiern jetzt seine Auferstehung. Was das heißt, da müssen wir uns noch Gedanken machen. Also, es schadet nie, für Verstorbene zu beten. Und es ist nie ein Fehler, ein Requiem zu feiern oder immer wieder Heilige Messe zu feiern, auch wenn man überzeugt ist, da ist jemand schon im Himmel. Bei jemandem, der von der Kirche selig oder heilig gesprochen ist, da können wir sicher davon ausgehen. Da brauchen wir da nicht mehr für ihn beten. Aber das ist ja nicht die einzige Ausnahme. Jetzt nochmal, wie ich gesagt habe, bei mir persönlich, meine Geschwister. Manchmal gelingt es mir ein bisschen, manchmal weniger, und ich merke, es wäre eine Aufgabe. Ich merke, auf sie warten. Ich hatte zweimal einen Traum von meinem Zwillingsbruder. Ganz in strahlendem Weiß kommt er auf mich zu und zeigt mir, dass ich doch vor ihm keine Angst haben soll. Und ich war wie, manchmal ist es so, man denkt an Verstorbene und denkt dann, jetzt weiß er alles von mir. Und zieht sich ein bisschen zurück. Es ist wirklich bei vielen Menschen so. Auch bei mir ein bisschen, mit meinem Zwillingsbruder. Und da lässt er mich spüren, nicht mit Worten, dass er doch alles, was mein Leben ist und ausmacht, annimmt und bejaht, was ich denn da für eine Angst habe. Und dann hatte ich nochmals einen ähnlichen Traum. Das war für mich eine so deutliche Einladung, mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Jetzt möchte ich sprechen über diesen Fall mit den abgetriebenen Kindern. Die Kirche hat jetzt endlich mal diese Gespräche angestoßen, wo sind diese Kinder, wenn sie nicht getauft sind. Muss man die alle so durch Weihwasser in der Kirche geben, taufen und so weiter, dass sie gerettet werden können. Sind sie in einem Nimbus oder können sie in den Himmel kommen? Also wir dürfen, wenn wir Lebensbewegung sind, wirklich als den großen Trost den Menschen mit auf den Weg geben. Diese Kinder sind am Thron Gottes. Es gibt von Heiligen wunderschöne Bilder, die sehen, wie diese Kinder wie Schneeflocken den Thron Gottes umgeben. In ihrer Unschuld und Reinheit, in ihrer und trotzdem bewussten Anteilnahme an der Herrlichkeit Gottes. Gut. Das ist eine theologische Diskussion, ihr habt es nicht verstanden. Aber wir brauchen uns dabei nicht aufhalten. Und wir brauchen niemanden jetzt irgendwo auch noch in diese zusätzliche seelische Qual stürzen, dass er sich denkt, wenn er dann draufkommt, vielleicht sich bekehrt hat, vielleicht jetzt endlich einsieht, das ist ja ein Kind gewesen mit unsterblicher Seele und diese unsterbliche Seele ist in der anderen Welt und schaut auf mich, bekommt alles mit. Da ist das Wichtigste, das haben wir aber schon vielfach jetzt gehört, dass wir den Menschen helfen, eine ganz klare Vorstellung zu bekommen. Diese Seele meines Kindes, mein Kind, ist jetzt in der Ewigkeit bei Gott mit vollem Bewusstsein, mit klarem Verstand und voller Anteilnahme an meinem Schicksal. Und dann ist das Erste, dass wir natürlich uns mit dem Kind versöhnen. Und zwar ganz bewusst im Rahmen der Beichte, ganz bewusst auch im Zug der Beichte mir klar mache, verzeih mir mein Kind, nicht nur, lieber Gott, verzeih mir die Sünde, sondern ich bitte mein Kind um Verzeihung, dass es nicht leben konnte hier in der Welt, dass ich das Töten habe lassen, getötet habe, dass ich das Kind um Verzeihung bitte, aber dass ich zu diesem Kind ein vollkommen versöhntes Verhältnis finde und dass ich am Ende zu diesem Kind wirklich sagen kann, und jetzt gehen wir den Weg gemeinsam weiter und freuen uns schon auf den Augenblick, wo du mich empfängst. Und jetzt habe ich keine Angst mehr davor, vor deinen Fragen. Es gibt keine mehr. Und wir können das Kind einladen, für uns zu beten. Eine Mutter, die dazu gelangt, die kann Versöhnung finden. Wenn sie weiß, mein Kind, es lebt bei Gott und ich lade es regelmäßig ein, mir zu helfen, für mich zu beten, mich zu begleiten. Dazu tut es ganz gut und es wirkt auch heilend, wenn man den Müttern den Vorschlag macht, dem Kind einen Namen zu geben. In der Regel weiß man ja nicht, ob das Kind ein Bub ist oder ein Mädchen. Und dann ist das Schönste, wenn man ein Paar aussucht, zum Beispiel, wie ich heiße, Erich Maria. Ein Mädchenname und ein Bubenname. Entweder ist das eine der erste oder das andere, aber es tut gut. Ich mache in Russland die Erfahrung, das ist eines der schönsten Dinge für die Frauen, weil es ist manchmal schon eine regelrechte Arbeit. Die haben 15 Abtreibungen hinter sich, das wissen sie noch. Und dann, sag mal, 15 Paare zu finden, die Namen, und dann mit den Kindern in Kontakt treten. Aber überhaupt, ich mache die Erfahrung, es ist wunderbar und hilft eigentlich in den Austausch, in die Gemeinschaft mit den Kindern, die bei Gott sind, einzutreten, wenn man ihnen Namen gibt. Und dann auch so anspricht. Ich sage oft, sie brauchen niemandem jetzt sagen, welche Namen sie gewählt haben. Manchmal sagen sie, natürlich sage ich das meinem Mann, der sollte es ja auch wissen, wie ich das genannt habe. Also die wenigsten haben das bis dato getan, wenn sie dann zu Beichten kommen. Und manche sagen, ja, das werde ich niemandem sagen. Aber ich werde es aufschreiben, dass ich nicht vergesse. Oder so. Die Reaktionen sind da unterschiedlich. Aber es wäre schön, wenn man es dann tatsächlich bis zum Lebensende nicht vergisst und dann auf diese Weise den Kindern in der anderen Welt einmal begegnet. Das ist eine besondere Form von Austausch. Da geht es eigentlich schon um Heilige. Und da muss man nicht denken, ich muss jetzt für dieses Kind beten, dass es noch endlich gerettet wird oder aus dem Fegfeuer kommt, sondern man hat hier einen Engel im Himmel, natürlich nicht in dem Sinn der Natur, ein Engel, aber ein Engel von mir, von uns, der da im Himmel ist und der uns begleitet. Austausch der Heiligen, Gemeinschaft der Heiligen. Das habe ich ein bisschen einfach nur dargestellt. Magister Fischer hat mir gesagt, eine Katechese soll ich da halten. Aber jetzt möchte ich darauf eingehen, dass wir uns noch einmal bewusst machen, das ist eigentlich unsere menschliche Berufung, unser Wesen im Austausch zu leben. Nur ein paar Worte dazu, wie Johannes Paul II. Das erklärt hat. Er sagt, wir machen schon die menschliche Erfahrung, dass wir eigentlich uns selber verwirklichen können, glücklich werden können, nur im Austausch mit anderen, mit einem Du. Und da erklärt er wunderbar, wenn ich mein eigenes Ich betrachte, dann stelle ich fest, dass ich in meinem Herzen etwas habe. Und jeder Mensch was anderes. Jeder hat seinen Reichtum, jeder hat seinen Schatz. Und er erklärt dann auch, was ist denn das, was man da von Natur aus mitbringt. Und er sagt, es ist etwas Göttliches. Jeder hat von Gott einen Anteil bekommen. Und jeder Mensch spürt von dem, dass es von Gott ist, ich möchte mehr. Und sehnt sich eigentlich danach, das unendlich zu vermehren, zu vergrößern. Und er sagt, Johannes Paul II., wie geht es? Wie kann der Mensch seinen Reichtum vergrößern? Und da sagt er, admirabile commercium. Das ist das Paradox, sagt er. Wir Menschen haben von der Erbsünde her immer Angst um uns selber. Wir haben Angst, uns zu öffnen für den anderen. Wir haben Angst, was zu verlieren. Und so kommt es eigentlich in dieser sündhaften Tendenz dazu, dass wir haben wollen, dass wir kommandieren wollen, dass wir immer an uns reißen. Und am Ende, das ist unsere Konsumgesellschaft, wenn wir alles haben, was überhaupt nur geht, und ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür ich mein Geld ausgeben soll, dann spürt der Mensch in seinem Inneren eine vollkommene Leere. Er merkt, je mehr er etwas an sich zieht und reißt, das macht nicht mehr, sondern das macht weniger. Und er macht eine wunderschöne Erfahrung. In dem Maß, als er etwas schenkt, spürt er plötzlich eine Freude im Herzen. Und da ist es plötzlich eine größere Erfüllung, wenn ich jemandem das Eis geschenkt habe und sehe, wie das Kind sich freut, als wenn ich das Eis selber gegessen hätte. Und von dieser Grunderfahrung her sagt Johannes Paul II., es ist eigentlich die Aufgabe des Menschen, dass er sich kennenlernt, das, was er ist, in die Hand nimmt, das heißt in Besitz nimmt und dann sich Gedanken macht, wie kann ich jetzt darüber so verfügen, dass ich es zum Geschenk für andere mache, für meinen Ehepartner, für meine Kinder in der Familie, für meine Eltern, für andere, für alle. Und da bewahrheitet sich dann dieses Wort von Jesus. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer es verliert, gewinnt es. Und da kommt jetzt dieser Gedanke, commercio admirabile, commercium. Das heißt, Austausch. Da sagt er, schon menschlich können wir das direkt sehen, wenn ich jemandem etwas von mir schenke, Aufmerksamkeit, Zeit, Liebe, wenn ich ihm schenke mein Bemühen, ihm was Gutes zu tun, ihn glücklicher zu machen, da kommt immer etwas zurück. Es beginnt ein Austausch, schon in der Weise, wie ich mich auf den anderen zubegebe und ihm in die Augen schaue, bekomme ich plötzlich Anteil an seinem Reichtum. Und Johannes Paul II. Sagt, ich kann meinen Reichtum eigentlich nur vergrößern, indem ich in einen Austausch komme mit dem Du. Das, was ich verschenke, verliere ich nicht. Das beginne ich eigentlich erst in dem Augenblick zu besitzen, als ich es verschenke. Und es wird immer mehr, weil es kommt etwas zurück. Und das sagt er selbst von einem Menschen, der diesen Akt der Liebe überhaupt nicht gewollt hat. Selbst wenn der Mensch sich abwendet, selbst wenn er undankbar reagiert, es kommt etwas zurück. Weil, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gott selber gibt die Antwort. Und immer in dem Maße, in dem ich mich verschenke, bekomme ich zu dem, was ich schon bin, was Neues hinzu. Und so sagt er, besteht eigentlich die Verwirklichung des Menschen in diesem ständigen sich verschenken und dadurch mehr werden. So kann man es verstehen, eigentlich noch auf der Ebene des Menschlichen, aber er sagt, das ist gar nicht menschlich, das ist bereits göttlich, das ist bereits der Heilige Geist, das ist bereits das göttliche Leben. Und so geht diese Ebene, die man rein menschlich erfahren kann, als Erfüllung, als Glück, direkt über in das, was wir jetzt nennen, Gemeinschaft der Heiligen. Dieser im Austausch sein auf der Ebene der Gnade. Ich möchte mal ganz kurz so sagen. Wir erleben den Austausch zum Beispiel, wenn man diesen Dienst übernimmt. Der eine, der macht die Beratung, der andere betet für ihn. Die helfen einander, die stehen im Austausch. Der, der betet, hilft durch sein Gebet dem, der jetzt da beraten soll, dass das Gespräch gut geht. Wir machen ja die Erfahrung, ohne Gebet, ohne Anbetung ist das alles zum Scheitern verurteilt. Aber wir müssen immer auch sehen, wenn wir geben, zum Beispiel, indem wir beten. Ich war da gerade am Tisch gesessen und habe da meine Nachbarin gefragt, wie sie bei Human Life International mitmacht. Sagt sie, ich bin Anbeterin. Ich bin nur Anbeterin. Also nicht nur Anbeterin, Anbeterin. Und schau mal, das zu begreifen, in dem Maß, als ich mich verschenke, ich mache die Anbetung und ich mache sie ganz bewusst, um diesem Dienst am Leben zu helfen. Da ist es Gott selber, der direkt die Antwort gibt. Ich finde da Zeit dafür und da kommt es zurück. Es kommt sofort zurück und macht mich reicher. Wenn ich einen Rosenkranz bete zur Rettung, Bekehrung der Sünder, die Sünder wissen das ja gar nicht, dass ich für die gebetet habe. Die bekehren sich vielleicht. Vielleicht geben sie es mir mal zurück im Himmel, wenn sie sagen, wenn du nicht den Rosenkranz gebetet hättest, wäre ich jetzt nicht hier. Die werden uns ewig danken und dann kommt es zurück, aber es kommt schon längst vorher zurück. Gott selber gibt die Antwort und gibt es zurück. Da ist immer Gott im Spiel in diesem lebendigen Austausch. Immer Gott mit seinem Heiligen Geist, mit seinem göttlichen Leben. Und an der Stelle möchte ich jetzt mal einen Sprung machen ins kalte Wasser. Heute ist Reformationstag. Reformationstag. Die protestantischen Christen bezeichnen es als Reformationsfest. Mit diesem Thesenanschlag von Luther. Und ich muss sagen, auf der einen Seite sind wir mit vielen freikirchlichen Gruppen im Kampf für das Leben Schulter an Schulter tief vereint. Da spüren wir plötzlich, das sind echte Christen, die meinen das ernst mit Jesus, die meinen das ernst mit dem Leben. Und man sieht, man ist verbündet und man hat vieles gemeinsam und mehr gemeinsam, als was uns trennt. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn wir diese Fragen des Lebens angehen, Heilung, Gemeinschaft der Heiligen, wie sieht es aus nach dem Tod, dann ist man von der reformatorischen Theologie vollkommen verlassen. Oder einen Vortrag über den Ablass dürfte ich sowieso nicht halten. Oder Heilige nur zu erwähnen, muss man schon gleich ein schlechtes Gewissen haben, dass das eine Sünde sein könnte, weil man da Jesus und der einen Mitwirtschaft Christi Abbruch tut. Und wirklich, es geht hin bis zur Marienverehrung, dass wir vor allem im deutschsprachigen Raum einen Komplex haben. Der Komplex beginnt bei uns schon im Priesterseminar. Über diese Dinge traut man sich schon gar nicht zu sprechen. Man hat gleich Angst, dass man eine Sünde begehen könnte. Und dass man irgendwas falsch macht, wenn man diese typisch katholischen Themen anspricht. Ablass, Gebet für arme Seelen, Gebet füreinander, Aufopfern von irgendetwas und so weiter. Dazu möchte ich ein paar Dinge sagen. Wenn man das sagt, ist es nicht gegen die Ökumene gerichtet, gegen die Einheit der Christen und christlichen Konfessionen. Eigentlich sind es wir einander aus Liebe schuldig, dass man die Dinge einfach mal ehrlich und offen anspricht. Weil nur so kommt man irgendwie zusammen und vor allem, dann sind wir plötzlich wieder stolz auf unseren katholischen Glauben und verlieren den Komplex, überwinden den und werden geheilt von diesen ständigen Ängsten, da was falsch zu machen. Ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun, auch nicht dem großen Martin Luther, aber man muss einmal sein Denken, seine Geschichte, seine Theologie ehrlich anschauen, damit man weiß, warum wehren sich die evangelischen Christen und alle Freikirchen, alle protestantischen Richtungen bis zum heutigen Tag dermaßen energisch dagegen, dass man jemanden Heiligen anspricht und in die Gebetsgemeinschaft hereinnimmt. Warum wehren sie sich so energisch gegen die Gemeinschaft mit armen Seelen, dass man für die beten könnte? Warum wehren sie sich so energisch bis zum heutigen Tag gegen das Priestertum? Gut, und da möchte ich ein paar Dinge sagen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber man versteht es vielleicht dann umso besser. Martin Luther, er hatte ein Problem. Der hat in studentischer Zeit sich auf ein Duell eingelassen und da ist jemand ums Leben gekommen, durch ihn. Und eigentlich, das war damals verboten, stand vor ihm vielleicht eine Gerichtsverhandlung, vielleicht eine Bestrafung, vielleicht sogar ein Gefängnis. Und der Vater von Martin Luther, er wollte ihn davor schützen und hat ihn in ein Kloster gesteckt, dass man ihn wegen dieser Sache nicht mehr belangen konnte. Und das konnte letztlich gar nicht gut gehen. Auf der einen Seite, wenn man in einem Kloster ist, braucht man ja eine Berufung. Sonst packt man das nicht. Das kann gar nicht gut gehen, da wird man seelisch, erleidet man Schiffbruch oder wird irgendwie krank. Auf der anderen Seite, dadurch, dass er der Polizei entzogen war, hatte er ja trotzdem das Wissen um seine Schuld. Und seine Schuldgefühle wollte er losbringen und hat angefangen zu beichten und die Schuldgefühle gingen nicht weg und hat wieder gebeichtet und wieder gebeichtet und er wurde tatsächlich seelisch in eine tiefe Nacht gestürzt. Und es gibt ja seine eigenen Aufzeichnungen, wo er schreibt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und er schreit zum Himmel, was kann er denn tun in seinen Schuldgefühlen? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Und dann kommt er zu seiner Lösung. Man spricht von dem Turmerlebnis. Da hat man so seine eigenen Aufzeichnungen auch ein bisschen fast wie ein Mythos dahingestellt. Aber mag es dieses Turmerlebnis gegeben haben? Er studiert Paulus und kommt auf folgende Einsicht. Das hängt ja überhaupt nicht davon ab, dass ich etwas besonders Gutes tue, dass ich gerettet werden kann, sondern ich kann gerettet werden dadurch, dass ich an Christus glaube, dass ich im Glauben Christus als Erlöser annehme. Das war für ihn angesichts der damaligen Praxis in der katholischen Kirche mit Ablass und allem, da können wir vielleicht auch noch kurz was sagen, aber das war wirklich zum Teil schrecklich. Und hatte mit unserem christlichen Glauben, man konnte ihn nicht mehr richtig spüren und sehen. Es waren riesengroße Verirrungen. Und mitten in diesen Verirrungen war diese Geschichte von Luther tatsächlich für ihn eine Befreiung. Das war die Lösung. Er hat es begriffen und es war seelisch die Rettung für ihn, dass er gespürt hat, es hängt ja gar nicht von meinen Werken ab, sondern davon, dass ich an Christus glaube. Und jetzt hat er angefangen, aus dieser seiner Erkenntnis, die so weit ganz katholisch ist, jetzt hat er daraus seine Theologie gemacht. Was sagt er jetzt? Er sagt, der Mensch ist durch die Erbsünde total verderbt, sagt er, verdorben. Und jetzt seine Aussage, der Mensch kann überhaupt nicht mehr zu einem guten Menschen gemacht werden. Er ist so verderbt, dass er in dieser Welt zu etwas Gutem überhaupt nicht mehr in der Lage ist. Was bedeutet jetzt das? Was bedeutet dann ewiges Leben? Was bedeutet Vollendung? Zuerst mal, Gnade hat er neu definiert. Er sagt ganz deutlich, wie finde ich einen gnädigen Gott? Allein die Gnade rettet mich und nicht meine Werke. Aber was bedeutet es jetzt bei ihm? Er hat Gnade vollkommen neu definiert, nämlich als gnädige Haltung Gottes. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, ich hoffe, dass ich so ausdrücke, kurz, dass wir das begreifen. Davon hängt sehr vieles ab. Er sagt, in dem Augenblick, als ein Mensch sagt, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, schaut Jesus mit, nicht Jesus, Gott Vater, durch Jesus, mit Jesus, mit anderen Augen auf mich. Bisher hat er auf mich geschaut als einen Sünder, der in seiner Sünde verloren ist. Durch meinen Glaubensakt, ich glaube, dass Jesus für mich und meine Sünden gestorben ist, nimmt jetzt Gott eine andere Haltung ein, eine gnädige Haltung und schaut mit gnädigen Augen auf mich. An mir selber ändert sich gar nichts. Das Einzige, was sich geändert hat, ist im Herzen Gottes, dass er jetzt anders mich beurteilt. Luther nennt es, ich bin vor Gott gerechtfertigt. Aber Gott verändert mein Leben nicht. So sagt er, ich bleibe weiterhin Sünder. Es ist sogar gut, wenn ich weiter sündige, damit ich mir ja nicht einbilde, dass meine guten Werke jetzt was zu tun hätten mit der Erlösung, mit meiner Rettung. Hat damit nichts zu tun. Ich kann dazu nichts beitragen. Meine guten Werke haben für die Ewigkeit null Bedeutung. Und er sagt, der Mensch, der total verderbt ist, wenn er stirbt, was passiert mit ihm? Er sagt, der Mensch fällt in einen Schlaf des Todes, weil nichts an ihm ist, was zu Gott passt. Er stirbt ganz, aber seine Identität bleibt. Aber er stirbt so, dass er nicht mehr bei Bewusstsein ist und von uns hier auf der Welt nicht angesprochen werden kann. Und es kann keine persönliche Verbindung geben zwischen dem, der hier auf der Welt lebt und dem, der gestorben ist. Und es gilt für alle, auch für Maria. Er hat die Vorstellung, dass es überhaupt keine Heiligen bei Gott gibt. Er hat die Vorstellung, dass alle, die gestorben sind, im Schlaf des Todes sind und deswegen nicht angesprochen werden können. Und die können deswegen auch nicht für uns beten. Und die Auferstehung am jüngsten Tag bedeutet, Gott schließt die Weltgeschichte ab. Diejenigen, die den Glaubensakt erweckt haben, geglaubt haben, die schaut Gott gnädig an und er erschafft sie neu für den Himmel. Und diejenigen, die nicht geglaubt haben, erschafft er neu für die Hölle. Da gibt es kein... Jeder, der neu erschaffen wird für den Himmel, hat im Himmel das gleiche Schicksal. Da gibt es keine Unterschiede. Es gibt keine Belohnung für irgendetwas. Gut, wenn ich mir das vorstelle, dann begreife ich, warum so deutlich die reformatorische Theologie ablehnt, dass man jemand, der schon gestorben ist, anruft, für mich zu beten. Weil es die gar nicht geben kann. Weil man mit denen gar nicht in Kontakt sein kann. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit der Frage, so wie es das jetzt von den ganzen Freikirchen dargestellt wird. Die haben sich von Luther schon längst gelöst, gehen jetzt ihren eigenen Weg und sagen, warum die Heiligen, warum lehnen sie wir sie ab? Für uns gibt es nur den einen Mittler, Christus. Und ihr stellt neben Christus Maria hin, stellt neben Christus die Heiligen hin und es ist gegen Christus gerichtet. Aber, versteht ihr jetzt den Gedanken? Der eigentliche Grund ist überhaupt nicht, dass wir nicht die eine Mittlerschaft Christi hätten. Genauso die katholische Kirche, orthodoxe Kirche, wir haben genauso diese einen Vorstellungen, den einen Glauben. Nur weil Gott auf uns zugekommen ist, gibt es Rettung. Die eine einzige Brücke zwischen dem Vaterherz und Gottes und uns Menschen, das ist Jesus Christus. Wir bekennen genauso absolut, es gibt nur den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Christus. Aber wie Christus seine Gnade in die Welt bringt. Da bezieht er alle mit ein. Genau da beginnt jetzt der wunderbare Austausch und das andere Verständnis von Gnade. Gnade heißt für uns nicht nur, dass Gott in seinem Herzen uns gegenüber eine gnädige Haltung einnimmt, sondern für uns bedeutet Gnade, dass Gott etwas von sich selber in die Welt bringt, dass er unser Herz mit seinem göttlichen Leben erfüllt, dass er unser Herz mit seiner Liebe erfüllt. Und Gnade bedeutet für uns, dass er schon in dieser Welt, in dem Augenblick, als ein Mensch sich mit Jesus zusammentut, nicht nur anders auf diesen Menschen schaut, sondern sofort eine Verwandlung des Menschen beginnt. Weil wir an diese Verwandlung glauben, weil wir diese Verwandlung durch die Gnade Gottes ernst nehmen, dass Gott uns schon jetzt sein göttliches Leben mitteilt, und weil wir glauben, dass wir nicht total verderbt sind, sondern in der Lage sind, durch die Gnade Gottes geheiligt zu werden. Deswegen können wir uns vorstellen, dass es nach dem Tod kontinuierlich weitergeht bis ins ewige Leben. Wir haben die Vorstellung, der Mensch ist nicht total verderbt. Wir haben, das ist die grundsätzlichste Überzeugung der Christen, Jesus ist dazu in die Welt gekommen, um die Welt zu verwandeln. Der Heilige Geist wird das Angesicht der Erde erneuern. Es gibt diese Rede von Jesus vom Weinstock, den Reben und den Trauben. Die Rebe kann tatsächlich aus sich heraus keine Frucht bringen. Ohne die Gnade Gottes. Aber diese Gnade gibt es eben, diesen Lebenssaft. Jesus ist in die Welt gekommen, um sich mit uns zu verbinden und uns mit diesem Lebenssaft zu versorgen. Der Lebenssaft fließt aus Christus in uns hinein, dieses göttliche Leben, und bringt Frucht hervor. Jesus sagt, dazu habe ich euch erwählt, dazu habe ich euch bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Und dann spricht er von welcher Frucht? Nämlich die Liebe. Niemand hat eine größere Liebe, als er sein Leben hingibt für seine Freunde. Gut, der ganze Austausch, lebendige Austausch unter den Heiligen, die ganze Gemeinschaft der Heiligen gibt nur dann einen Sinn, wenn ich eine Vorstellung von Gnade habe, wie der Lebenssaft, dass da etwas fließt, dass Gott etwas von sich uns schenkt und dass das zwischen uns im Austausch fließt. Nur wenn ich die Vorstellung habe, Gnade ist etwas, was mich hier in der Welt schon verwandelt und heilig macht, macht Gemeinschaft der Heiligen einen Sinn. Man muss sich fragen, wie kommt es eigentlich, dass bis zum heutigen Tag eine reformatorische Theologie an diesen Dingen so festhalten kann? Weil wenn ich die Bibel einmal lese, da ist vom ersten bis zur letzten Seite von nichts anderem die Rede als davon, dass Jesus in die Welt kommt und dass er anfängt, das Reich Gottes zu bringen, die Gnade zu bringen und schon in dieser Welt den Menschen heiligt. Paulus von Anfang bis zum Ende unsere Berufung, die Heiligung, zwar schon in dieser Welt. Und er selber war überzeugt, nicht dass er in den Schlaf des Todes sinkt. Paulus, auf den Luther sich so beruft. Philipperbrief zum Beispiel. Paulus war im Gefängnis, wartet er auf seine Hinrichtung und sagt, ich weiß nicht, was für mich besser ist. Dass ich noch mal davon komme und bei euch weiterarbeiten darf. Oder dass ich verschont bleibe, dass ich hingerichtet werde und dann sterben muss. Und was bedeutet das für mich? Dann bin ich bei Christus. Und wie viel besser wäre das? Wie sehne ich mich danach, schon jetzt bei Christus zu sein? Er war überzeugt, er wird sofort bei Christus sein. Er war überzeugt, dass er auch von dort uns helfen kann. Und weiß jetzt nicht, wie es besser ist, vom Himmel aus zu helfen oder hier in der Welt noch zu arbeiten und zu helfen. Im Hebräerbrief die Rede davon, dass wir schon jetzt in Gemeinschaft stehen mit den Seelen der schon vollendeten Gerechten. Alles Dinge, die unsere katholische Vorstellung unterstreichen. Und wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, weil es keine Gnade gibt, die es zu vermitteln gibt, deswegen hat Luther das Priestertum abgeschafft und sagt, ja, wenn ich nichts zu vermitteln habe, brauche ich keinen Vermittler. Und die Sakramente, wo Gott etwas von sich schon in diese Welt bringt, hat er gestrichen. Ehe ist ein weltlich Ding. Was soll in der Beichte vermittelt werden? Beichte wird auch jetzt noch so angenommen in dem Sinn, wie ein Gespräch, dass ich jemandem zusage, Jesus ist auch für dich gestorben. Und wenn du das jetzt im Glauben annimmst, dann ist deine Schuld vergeben, das heißt, Gott rechnet sie dir nicht mehr an. Aber es beginnt kein Weg der Heiligung. Es wird nicht die Schuld weggenommen. Und Luther hat diese Formel geprägt, simul justus et peccator, das heißt, zugleich ist der Mensch, der glaubt, ein Gerechtfertigter, aber er bleibt der Sünder, es ändert sich an ihm gar nichts. Das Einzige, was der Heilige Geist sozusagen im Menschen wirkt, ist dieser Glaubensakt, dass ich das Wort des Evangeliums annehme und sage, ich glaube es. Also es gibt keinen Priester, macht keinen Sinn, es gibt keine armen Seelen im Fegfeuer, darum macht es keinen Sinn, dass ich für sie bete. Und alles liegt an dieser Vorstellung, der Mensch ist total verderbt und Gott kann, macht keinen Sinn, bringt in diese Welt nichts von seinem göttlichen Leben, um den Menschen zu verwandeln. Und es hat jetzt 400 Jahre gedauert, 1997 glaube ich oder 99, diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Das war eigentlich ein wunderbares Ereignis. Da hat die katholische Kirche im Dialog mit den Lutheranern, und die Lutheraner haben auf der ganzen Welt alle Bischöfe mit einbezogen, ein gemeinsames Dokument unterzeichnet, und es beginnt gleich damit, dass sie sagen, Rechtfertigung nur auf diesen einen Punkt zu beschränken, dass Gott die Sünde nicht mehr anrechnet, wird der biblischen Botschaft nicht gerecht. Sondern schon Paulus spricht und dann kommt das alles, neue Schöpfung, Heiligung und so weiter. Und dann kommt eine wunderbare Geschichte, dass in dem Augenblick, als der Mensch Christus begegnet, der Mensch nicht nur befreit wird von seiner Sünde, sondern auch von Gott bereits in das göttliche Leben hineingenommen wird und durch das göttliche Leben ein neuer Mensch wird, eine neue Schöpfung, ein geheiligter Mensch. Ich kann nur sagen, dieses gemeinsame Dokument, da kann man an der Ecke und an der Ecke noch rumstreiten, ob das verdient, genügend, aber dadurch ist Luther eigentlich überwunden. Dadurch ist eigentlich die ganze reformatorische Theologie wieder katholisch geworden. Und deswegen hat Johannes Paul II. Das so hervorgehoben als den Meilenstein in der Ökumene. Aber was ist passiert? Und dadurch wird wieder neu deutlich, dass das, was ich jetzt da erzählt habe, nicht böswillig etwas unterstellen ist den Protestanten. Das ist tatsächlich so ihre Theologie. In Deutschland haben, nachdem die Bischöfe das alles unterschrieben hatten, feierlich wurde das unterzeichnet in Augsburg, im Rathaussaal, wo auch die Augsburger, das Augsburger Bekenntnis stattgefunden hat, dann haben fast alle Professoren der evangelischen Theologie an den Universitäten in Deutschland ein Dokument veröffentlicht, dass sie diese Geschichte nicht annehmen. Dass das für sie null und wichtig ist. Erstens sagen sie Bischöfe, wer ist das für uns? Die haben doch gar nichts zu sagen. Und zweitens sagen sie, das, was da ausgehandelt wurde, nehmen wir nicht an. Das ist nicht unsere Theologie. Sie haben recht. Weil wenn sie das annehmen würden, dann würden sie Schritt für Schritt zurückfinden zur katholischen Kirche, zur Lehre. Das zweite Dokument, das vorbereitet war, das lautet, und deswegen mache ich diesen Umweg, das lautet Communio Sanctorum. Weil wenn es plötzlich wieder Gnade gibt, die fließt, die Gott schenkt, dann macht es plötzlich wieder einen Sinn für den anderen zu beten, dass Gott ihm diese Gnade schenkt. Das zweite Dokument nach der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre ist schon ausgearbeitet und soll sein, Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen. Wir glauben an diese Gnade und wir glauben, dass wir füreinander beten können, dass wir im lebendigen Austausch untereinander stehen und dass es plötzlich einen Sinn macht, auch die, die schon gestorben sind, damit einzubeziehen, dass wir auch mit ihnen im Austausch stehen und eine Gebetsgemeinschaft bilden. Paulus zum Beispiel im Timotheusbrief, da schreibt er an diesen Bischof, den er eingesetzt hat. Also er soll als Bischof zuerst mal das und das alles vor sich haben und dann sagt er, für die Gemeinde, für die Gläubigen. Was ist die erste Aufgabe der Gläubigen? Und dann heißt es, für die anderen zu beten. Und dann fügt er hinzu, und zwar für alle. Dann sagt er zwischendrin auch für die Politiker. Und dann fügt er nochmal hinzu, denn Gott, er hat alle berufen zur Rettung. Und er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit und zum ewigen Heil gelangen. Das ist eine Aufforderung, wo wir plötzlich verstehen, natürlich Gemeinschaft der Heiligen. Wir können einander helfen, dienen, beistehen, an erster Stelle durch das, dass wir füreinander beten, und zwar für alle. Das nächste Dokument nach Communio Sanctorum ist auch schon in Vorbereitung. Und es ist auch ganz logisch, dass der nächste Schritt ist, wenn man wieder versteht, dass Gnade nicht nur die gnädige Haltung Gottes ist, sondern sein göttliches Leben, seine Liebe, mit der er uns umwandeln will. Es ist das Dokument der Ordo. Und es ist das lateinische Wort für die Priesterweihe. Dass man sich auch hier wieder einigt. Und jetzt hat man es fast fertig. Die ganzen Verhandlungen waren fast einig, wie versteht man den Ordo, die Priesterweihe, die Handauflegung. Dann hat die evangelische Kirche in Deutschland, ein die EKD sogar, wo die alle anderen auch mit dabei sind, ein Dokument veröffentlicht. Das war der größte Rückschlag für die ganzen Ökumeniker, auch für die katholische Kirche, auch für Kardinal Ratzinger. Ein Dokument veröffentlicht, wo es heißt, für uns, nach unserer evangelischen Theologie, spielt es überhaupt keine Rolle, wer der Eucharistie vorsteht. Ob es ein Ordinierter ist oder ob es irgendein Getaufter ist. Weil man braucht ja keine Vollmacht, es gibt ja nicht wirklich den Leib und das Blut Christi, sondern es ist nur Verkündigung. In dem Augenblick, wo du glaubst, genauso sichtbar, wie hier Wein von Brot getrennt ist, so hat Jesus sein Blut vergossen für mich. Und in dem Augenblick, wo ich das glaube, nicht glaube an die reale Gegenwart von Leib und Blut Christi, sondern glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, wieder zurück zu diesem einen Punkt, sagt Luther noch, ist Jesus für mich gegenwärtig und wirkt in mir diesen Glauben, diese Rechtfertigung. Gut, für uns heißt es, in der evangelischen Kirche bis zum heutigen Tag, wir können nicht einfach darüber hinweg, wenn dort das Brot natürlich nach der Messe in die Schachtel zurückgelegt wird und der Wein entweder weggeschüttet oder in die Flasche zurück, weil die Vorstellung nicht existiert, dass hier Gott wirklich mit seinem göttlichen Sein gegenwärtig wird, Fleisch und Blut. Aber das ist unser größter Schatz, wo wir spüren, Gnade ist nicht nur eine gnädige Haltung Gottes, sondern Gott kommt in die Welt. Und bei all diesen Dingen, wo es heißt Gnade, wo es heißt Austausch untereinander, wir dürfen sagen, der Austausch, der Lebendige in diesem Leib Christi unter den Heiligen, das Kostbarste, was wir haben, das ist das kostbare Blut Christi. Mit einem Tropfen, ein Tropfen genügt, die ganze Hölle ist besiegt, der Teufel zurückgestoßen in den Abgrund. Ein Tropfen genügt und das Herz eines jeden Menschen ist geheilt. Ein Tropfen genügt und das Herz eines jeden Menschen ist mit unendlicher Seligkeit erfüllt. Wenn wir von dieser Gemeinschaft der Heiligen sprechen und auch verstehen diesen Austausch untereinander, wie wunderbar, wenn wir nicht nur füreinander beten, sondern gerade das kostbare Blut herabrufen. Zum Beispiel auf eine Frau, die abtreiben möchte. Oder auf die ungeborenen Kinder. Oder auf die schuldbeladene Menschheit. Und da spüren wir am allerdeutlichsten, wie Gnade real in der Welt gegenwärtig ist. Und am Ende darf ich noch das eine sagen. Gott, er vergisst nichts. Alles, was wir geschenkt haben, jede Regung unseres Herzens aus Liebe für andere, für alle, bedeutet für uns einmal in der Ewigkeit ein Mehr an ewiger Freude, ein Mehr an ewiger Seligkeit. Diese Rede davon, dass das egoistisch gedacht wäre, das ist auch sogar eine Beleidigung Gottes, dass man sagt, man darf sich nicht vorstellen, dass es im Himmel eine größere oder kleinere Freude gibt. Jedem steht im Himmel die ganze Fülle Gottes offen. Und jeder wird ewig, das sagt Johannes Paul II. Auch, nicht einfach nur im Himmel sitzen und Gott anschauen, sondern in den Austausch mit Gott ewig fortfahren und immer mehr von Gott empfangen. Aber immer nach der Art, wie er im ewigen Leben angekommen ist, nach der Art beginnt er. Drum schaut für jeden tatsächlich die ewige Seligkeit anders aus. Drum schaut für jeden Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel, die Art der Freude anders aus. Und wenn wir hier auf der Erde für die Heiligkeit des Lebens eingetreten sind, wenn wir hier für andere und ihr Leben uns aufgeopfert haben, dann bedeutet es mal eine riesengroße ewige Freude im Himmel für Gott.
Lieber Pfarrer Erich Maria Fink, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, nachdem wir aber bei diesem Kongress auch mitbekommen haben, dass sozusagen auch Männer Schwangerschaftssyndrome haben, habe ich von dort aus mitsehen können, wie wirklich alle Augen sozusagen auf dich gerichtet an der Brust der Mutterkirche sich genährt haben. Ich möchte dich nur noch ganz kurz bitten, du hast uns wunderbar eingeführt in das morgige Hochfest, noch zwei Sätze zu sagen, wir haben noch 5 Minuten bis 10 Uhr, zum Dogma, Maria Aufnahme in den Himmel, das ja morgen 1950 verkündet worden ist. Einfach nur kurz die Formulierung, damit auch das uns im Kopf ist und dann zum Fest übermorgen aller Seelen, was für Möglichkeit wir haben, gerade aus diesem Schatz der Kirche auch unseren armen Seelen und welchen armen Seelen das Geschenk zu geben. Und wir selber nehmen ja morgen teil an der großen internationalen Messe über der Brücke, also wie der Grotte, in der neuen Kirche der Heiligen Bernadette, wo wir ein bisschen die Gemeinschaft der Heiligen, der kämpfenden Kirche fahren durch die internationale Gemeinschaft der vielen Menschen, die da sind aus verschiedenen Ländern, der vielen Priester und vielleicht auch Bischöfe, damit wir einfach wirklich auch diese Erfahrung haben und auch übertragen können. Vielleicht noch zwei Sätze zu den morgigen, übermorgigen Festen.
Über das, was wir für die armen Seelen tun können, habe ich genügend gesagt. Ich möchte nur hinzufügen, dass dieses Fest den Sinn hat, dass man bewusst an die ganze Schar der Seelen im Fegfeuer denkt, an die sonst niemand denkt. Man denkt an die eigenen Verwandten, glaubt, dass die Priester kein Gebet brauchen und wie wunderbar, wenn uns geistliche Väter oder Heilige sagen, wie viele verlassene Priesterseelen zum Beispiel gibt es im Fegfeuer. Dass man sagt, aller Seelen, bewusst nimmt die Kirche alle Seelen in den Blick, vor allem an die, die sonst niemand denkt. Den Ablass, gut, über den Ablass haben wir schon gesprochen, aber dass man eine Woche lang für Seelen im Fegfeuer den vollkommenen Ablass gewinnen kann. Vollkommener Ablass bedeutet, dass sie durch mein Gebet für sie tatsächlich in den Himmel kommen und befreit sind aus dem Fegfeuer. Gut, die Ablassbedingungen kennen wir ja auch.
Die wird man schon noch
ja, die. Ja, also ich möchte so sagen: Die Kirche, und dann sind wir gleich beim zweiten Punkt, möchte immer wieder deutlich machen, wie entscheidend unser Glaube, dass wir den Himmel einmal genießen werden mit Leib und Seele. Der Leib wird unser Leib sein, auch wenn er eine vollkommen verklärte Gestalt hat. Wunderschön. wenn wir das Fest feiern, der Aufnahme Mariens in den Himmel, und zwar mit Leib und Seele. Nicht das Festfeiern, aber das Dogma wurde an dem Tag verkündet. Die Kirche wollte ganz bewusst klarstellen, das, was wir von Maria schon seit der Zeit der Apostel glauben, das gilt es wieder in Erinnerung zu rufen. Allerdings sagt die Kirche klar und deutlich, wir können uns das nicht vorstellen, wie der Leib, der vielleicht verwest ist, von Würmern gefressen oder Nahrung von Fischen war oder was auch immer, dass wir diesen Leib wieder zurückbekommen. Gott weiß es, wie er es macht. Das Entscheidende ist wirklich, dass Gott den Leib wieder zurücknimmt, verwandelt und uns zurückgibt, mit der Seele wieder vereinigt. Paulus sagt an dieser Stelle, wo man danach fragt, schon zu seiner Zeit, sagt er einfach so zurück. Wie wir uns nie vorstellen können, wenn wir ein Weizenkorn sehen oder ein Samenkorn, wie die fertige Pflanze dann aussieht, das steckt alles da drinnen. Aber wir können es uns nie vorstellen. Genauso können wir uns nie vorstellen, wie einmal unser erklärter Leib im Himmel ausschaut. So anders, wie die fertige Pflanze sich von einem Korn unterscheidet. Dass wir das wirklich glauben, die Auferstehung des Leibes, dass wir uns dagegen wenden, dass die Seele einmal in dem Leib, dann wieder in einem anderen Leib leben könnte, Reinkarnation und diese ganzen Vorstellungen, ist mit unserem christlichen Glauben absolut unvereinbar. Aller Heiligen, aller Seelen, wenn wir für die Verstorbenen beten, da legt die Kirche Wert darauf, dass wir den Friedhof, wo der Leib unserer Verstorbenen ruht, tatsächlich verstehen als einen Ort. Wenn ich dahin gehe, um meine Ehrfurcht, meinen Glauben an die leibliche Auferstehung zum Ausdruck zu bringen, dass es dadurch eine besondere Art von Brücke zu unseren Verstorbenen wird. Und deswegen eben auch diese Verbindung, dass man nicht nur die gewöhnlichen Bedingungen erfüllt, das heißt Beichte, Kommunion, bewusste Abkehr von jeder Sünde und dann diese Gebete in der Meinung des Heiligen Vaters für die Kirche, Grundgebete, um sich mit der Gemeinschaft der ganzen Kirche zu verbinden und dann eben auch Friedhofsbesuch. Der Friedhofsbesuch hängt zusammen mit unserem Glauben an die leibliche Auferstehung am Ende der Tage. Jesus hat diese Verheißung gegeben. Wenn jemand an mich glaubt, dann lebt er, auch wenn er stirbt. Und er sagt, ich gebe euch die Verheißung. Wenn jemand an mich glaubt, wenn jemand die Eucharistie empfängt, er hat das ewige Leben, der Weg der unsterblichen Seele, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das sind zwei verschiedene Dinge. Gott nimmt uns, er holt uns ab am Ende des Lebens, er nimmt uns auf in die Gemeinschaft mit ihm. Wir gehen den Weg und sind bereits bei Gott, auch wenn wir erst am Ende der Tage unseren Leib zurückbekommen. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Da gibt es in der Theologie eine tiefe Krise, weil man sagte, nach dem Tod kann es kein Nacheinander mehr geben. Warum nicht? Dann sagt man, ja, Ewigkeit ist ewiges Jetzt. Nein, die Vorstellung ist genauso, wie es ein Nacheinander gibt. Gott, der in seit Ewigkeit her als der dreifaltige Gott ohne Schöpfung lebt und diese Schöpfung ins Dasein ruft in der Zeit, so gibt es auch für uns auf dem Weg zur Vollendung ein Nacheinander. Überhaupt keine Frage. Da dürfen wir mit tiefem Glauben dran festhalten.